Objektiv kurios.
Herzlich willkommen zur 14. und da fängt sie glatt an zu sechseln. Zur 14. Episode dieses Podcasts Objektiv kurios, reden übers Klarkommen. Mein Name ist Lisa und schräg gegenüber von mir sitzt Aline. Genau. Die 14. Episode. Da sind wir nun. Ja, und wie lautet das Thema?
Wir wollen heute über Leistung sprechen. Ist schön zu Weihnachten. Über Leistung sprechen.
Ja, es ist nicht sehr festlich und nicht romantisch, aber...
Aber vielleicht durchaus realistisch, wenn man so in die eine oder andere Familie guckt.
Genau, aber wir haben ja eh festgestellt, wir sind sowieso nicht so in Weihnachtsstimmung generell, deswegen war uns das jetzt einfach mal egal. Also, Leistung, das hast du dir ausgesucht, das Thema. Und wie immer stellen wir am Anfang die Frage, was hat dich dazu bewogen, dieses Thema auszusuchen, liebe Aline?
Tatsächlich komme ich mit dem Thema Leistung in letzter Zeit sehr oft eher aus zweiter Hand in Berührung. Ich habe eine Anekdote, naja, so mehr oder weniger. Mhm. Oder Parallelen in den Lebenssituationen von Menschen, die mich umgeben, die gerade oder deren Leben gerade sehr, sehr stark bestimmt ist von Leistung. Und ich dann teilweise das Gefühl habe, dass sie über ihr Leistungsstreben oder über ihren Leistungsdruck, den sie empfinden, alles andere so ein bisschen ausblenden oder zu kurz kommen lassen. In erster Linie das Genussempfinden, weil es auf einmal nur noch darum geht, irgendwie zu funktionieren. Und das, und dass sie teilweise eben auch über die Grenzen gehen, über das, was gesund ist und das ganze Leben sich letztendlich nur noch um Leistung dreht. Und interessanterweise, eigentlich gar nicht interessanterweise, weil wenn sich dein Leben nur um Leistung dreht, dann erzählst du wahrscheinlich auch davon, wenn du dann mal irgendwie Freunde triffst. Jedenfalls ist das eine Sache, die ich durchaus öfter gehört habe von Freunden, wenn ich die getroffen habe, dass es eben viel um Leistung ging, dass es viel darum ging, funktionieren zu müssen und teilweise ausgelaugt zu werden und dabei die eigenen Grenzen immer mehr zu vergessen und ja mehr oder weniger wie eine Maschine zu laufen. Und eben, weil mir das so gehäuft aufgefallen ist und ich das für die Leute einfach überhaupt nicht gut finde, dass sie sich selber so vergessen in ihrem Leistungsstreben und in ihrem starken Wunsch zu funktionieren und Erwartungen zu erfüllen, fand ich es wichtig, da mal drüber zu sprechen. Ja. Oder hatte ich den Wunsch, da mal drüber zu sprechen. Vielleicht auch einfach, um ja, vielleicht so einen kleinen Gedankenimpuls zu setzen.
Ja, spannend in dem Zusammenhang ist natürlich auch das Bewusstsein derjenigen über ihre Leistung. Also sind sie sich dessen bewusst, dass sie in verschiedenen Lebensbereichen, Situationen etwas leisten? Oder ist ihnen das eigentlich überhaupt gar nicht klar und es braucht immer jemanden von außen, der ihnen mal sagt, hey, ist dir eigentlich klar, was du hier gerade die ganze Zeit leistest und dass du mit anderen Dingen hier vielleicht etwas untergehst? Ne?
Also der Fall, an den ich jetzt gerade am meisten denke, bei derjenigen ist es so, dass sie sich dessen schon bewusst ist, aber eben auch so die Einstellung hat, naja, das Leben ist kein Ponyhof. Ne? Also das muss halt so sein. Anders geht es nicht, anders funktioniert das Leben nicht. Und ich muss funktionieren. Das ist meine Daseinsberechtigung. Lisa.
Aline.
Was verstehst du denn eigentlich unter Leistung, ganz grob gefasst im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen?
Ja. Ich bin überhaupt kein naturwissenschaftlicher Mensch. Ich habe Naturwissenschaften früher in der Schule gefürchtet. Trotzdem bin ich witzigerweise in dem Zusammenhang zuerst auf die Physik gekommen. So für mich als Gedankeneinstieg. Da gibt es den Begriff Leistung ja auch. Oder jetzt mal alltagspraktisch gesprochen, sind wir beim Thema Auto. Was hat denn das für eine Leistung? Oder irgendein Gerät. Und da ist ja immer die Rede davon, im Prinzip, dass Energie zum Einsatz kommt, dass Energie aufgewendet werden muss, umgesetzt wird, damit irgendwas passiert.
Ja.
Genau. Und auf das menschliche Dasein bezogen oder eben auch auf das zwischenmenschliche Dasein und Miteinander ist es aus meiner Sicht auch eine Aufwendung und Umsetzung von Energie. Also Leistung als Umsetzung von etwas, was Energie benötigt.
Mhm.
Und was diese Energie bedeutet, hängt aber vom Einzelfall ab, vom Zusammenhang, von dem wir eben sprechen, ne? Also das kann sein eine sportliche Leistung. Also ich muss tatsächlich körperliche Energie aufbringen, Muskelkraft, damit ich ein Ergebnis erziele, damit ich ganz weit springen kann, damit ich in möglichst schneller Zeit eine Runde renne oder Fahrrad fahre, was auch immer. Da kann sich jetzt jeder selber was ausdenken. Es kann aber auch eine Gedankenleistung sein, also dass ich mir etwas ausdenken muss oder dass ich eine Aufgabe lösen muss, eine Matheaufgabe, oder ich muss irgendwie ein Problem auf Arbeit lösen. Das kann eine Reflexionsleistung sein, also dass ich mir meiner eigenen Handlungen bewusst werde, über mein eigenes Tun reflektiere, nachdenke, was habe ich getan, was hat das für Auswirkungen. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Leistung, die zu der nicht jeder bereit ist, durchaus, und die eine gewisse Gedankenkraft und Gedankenenergie einfach braucht. Ja, sich einfach mal die Zeit und die Stille nehmen muss, um da sich die Dinge anzuschauen. Genauso kann man noch als Beispiel nennen, emotionales, also ein emotionales Aufkommen oder eine emotionale Belastung. Nehmen wir mal das Beispiel in einem herausfordernden Beruf, in dem man mit Menschen zu tun hat, also im Bereich der sozialen Arbeit, Pflege, was auch immer, und einem passiert während der Arbeit, während der Schicht etwas mit dem Klienten oder Patienten, was einen emotional eigentlich total anrührt, ja, also weil derjenige ein herausforderndes Verhalten an den Tag legt, das in mir eine Emotion auslöst. Und hätte ich kein professionelles Handeln oder hätte ich keine professionelle Haltung dazu, könnte ich vielleicht emotional kippen und sagen, ich muss jetzt hier raus aus der Situation, ich werde selber traurig, wütend, das reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Aber ich erbringe in dem Moment eine Leistung im Sinne einer Emotionsregulierung oder professionellen Handlung, dass ich sage, okay, ich atme durch und weiß, die Situation jetzt zu lösen. Und das ist für mich im Sinne auch eine Leistung, dass ich mein eigenes emotionales Verhalten in dem Moment der Situation anpasse, damit ich meinen Job einfach machen kann.
Ja, ich finde, genau deswegen ist es nicht nur irgendwie irgendwo eine Leistung. Ich finde, es ist sogar eine ziemlich konkrete und eine ziemlich starke Leistung,
ja,
die eben auch, ja, eben sogar im professionellen Kontext auch Anwendung findet, wenn du dich fragst oder wenn du die Grenze ziehst zwischen auch deiner professionellen Identität und deinem professionellen Handeln und deinem Privaten. So würdest vielleicht im Privaten dich anders verhalten. Also solltest du wahrscheinlich auch,
ja,
weil ein distanziertes, kühles, im Sinne von kühlen Kopf bewahren, im Privaten dann wiederum weniger zielführend ist.
Ja.
Und auch dich darauf einzulassen, wäre jetzt im Privaten auch wieder irgendwo eine Form von Leistung. Ich würde es sogar noch ein bisschen, den Bogen ein bisschen weiter fassen und von Ressourcen sprechen, die man einbringt, weil Zeit letztendlich ist ja auch eine Ressource, die irgendwo außerhalb liegt. Das ist jetzt keine innere Ressource von mir, meine eigene Bemühung, mein eigenes Denken, mein Reflektieren oder irgendwas, was ich tue, sondern eine Ressource, die außerhalb liegt, aber die ich eben auch bereit sein muss, einzubringen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.
Ja. Genau. Ja, und um jetzt diese Beispielsituation nochmal aufzugreifen, da fällt mir auch Empathievermögen ein, ne? Dass ich mich in denjenigen, mit dem ich gerade zu tun habe, beruflich hineinversetzen kann und sage, der ist jetzt nicht per se einfach doof oder die Situation ist nicht per se doof, weil sie eben gerade so ist, wie sie ist, sondern ich weiß aus meinem professionellen und auch menschlich-empathischen, meiner Haltung heraus, wir haben verschiedene Faktoren dazu geführt und ich versuche das jetzt einfach einzuordnen und mich anzupassen. Ja, und dann ganz klassisch natürlich auch eine Lernleistung, also im Bereich Schule, Uni, Arbeit. Also ich bringe Energie auf, um mir etwas anzueignen um mir etwas zu merken, um etwas Gelerntes umzusetzen, anzuwenden.
Man spricht ja in der Schule nicht umsonst auch von dieser Welt zwischen Richtern und Konkurrenten, ne? Die Richter als die Lehrer und die Konkurrenten die Mitschüler. Und ich glaube, wenig im allgemeinen Alltag oder im allgemeinen Leben ist so leistungsorientiert wie der Schulalltag. Was schade ist, weil genau damit ja auch eine Haltung gefördert wird.
Wollte ich gerade sagen, genau. Also ich glaube nicht, dass es dann mit dem Schulabschluss aufhört, sondern die Art und Weise, wie in der Schule ja mit Leistung umgegangen wird, wie dir dieses Bild von Leistung vermittelt wird, das zieht sich ja dann auch durch.
Also wir tragen es weiter in die Welt, in die echte Welt dann außerhalb. Ja, aber es wird eben schon schön geformt. Ja, bei den Kleinsten vielleicht nicht, aber ich meine, wir sind ja doch recht jung, wenn wir in die Schule eintreten und dann schon die ersten Noten bekommen.
Ja.
Ja, und da wird quasi gewertet von außen. Klassisches Beispiel finde ich auch, meine Tochter hat gestern ihre ersten Kopfnoten bekommen. Und das ist eine Sache, die ich da noch mit am kritischsten finde, weil sie noch weniger als, also es lässt sich dabei noch weniger als bei anderen Leistungen ein objektiver Maßstab anlegen. Was weiß ich, du hast eine Matheaufgabe, ja, und die ist entweder richtig gelöst oder die ist falsch. Dementsprechend gibt es Punkte oder nicht. So, das ist noch einigermaßen objektiv. Wenn es jetzt aber die Kopfnoten, nochmal zur Erinnerung, für die aus der Schule schon raus sind und keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben, das sind Betragen, Mitarbeit, Fleiß und Ordnung. Und ich finde es unglaublich schwierig, das in Zahlen auszudrücken, weil du kannst nicht reingucken in die Schüler. Du kannst nicht sagen, was geht denn in denen vor.
Ja.
Im Betragen zum Beispiel, wie sehr nimmt sich vielleicht jetzt gerade einer zurück, der hat vielleicht emotional gerade richtig, richtig viel, was ihn umtreibt und trotzdem schafft es aber, ruhig zu bleiben, sich zu beherrschen, aber vielleicht eben auch nicht so wie ein anderes Kind, was eben nicht so eine emotionale Herausforderung gerade durchlebt.
Ja.
So. Und das siehst du aber nicht von außen. Du siehst nur, okay, der wird laut, der schmeißt irgendwie Sachen rum. Ja, das ist, kann keine Eins sein, so, ne? Also das finde ich sehr, sehr kritisch. Fleiß genauso. Mhm. Und Mitarbeit. Was ist denn Mitarbeit? Ist Mitarbeit immer zwangsläufig, dass ich mich melde und irgendwas dazu sage? Oder kann Mitarbeit auch sagen, ich höre zu, ich mache mir Gedanken, reflektiere das für mich und ich unterhalte mich vielleicht in der Pause später mit meinen Freunden drüber. Das kriegt der Lehrer aber nicht mit.
Ja.
Fleiß genauso. Woher will denn der Lehrer wissen, was ich zu Hause noch so mache? Ob ich mich zu Hause hinsetze und selbst wenn ich dann in der Mathearbeit bloß eine 4 schreibe, wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich vielleicht eine 5 oder 6 geschrieben. Das lässt sich nicht nachprüfen und trotzdem gibt es diese Noten.
Aber jetzt mal utopisch gesprochen, da wäre es doch total cool, wenn man das Kind vorher mit einbezieht und ein Gespräch mit dem Kind führt. Und zwar, wie es sich selbst einschätzt und was kann denn vielleicht dazu geführt haben, dass die Mitarbeit nicht ganz so gut ist.
Diesen Ansatz gibt es ja.
Ja.
Solche Ansätze, mit Sicherheit nicht nur einen, aber solche Ansätze gibt es ja.
Ja.
Soll jetzt auch kein Lehrerbashing sein. Ich bin überzeugt davon, dass sie sich große Mühe geben.
Ja.
Mein Problem, das ich habe, ist eben auch eher das Prinzip dahinter. Also, dass ich solche komplexen Dinge, wo ich eigentlich überhaupt keinen Einblick habe, in Form einer blanken Zahl ausdrücke. Es wäre immer noch was anderes, wenn man dazu einen Text schreibt oder so und den äußeren Eindruck vermittelt. Und eben, finde ich eben auch, das Gespräch sucht, das ist das A und O, gerade bei solchen zwischenmenschlichen, es sind ja zwischenmenschliche Dinge, die da beurteilt werden.
Ich finde, dass andere Fächer, wo es ja auch schon positive Entwicklungen gibt, noch mehr in den Vordergrund rücken sollten. Aber eher unter der Prämisse, dass es den Kindern was bringt, dass es ihre Lebenskompetenzen stärkt und nicht, dass da ein weiterer Komplex hinzukommt, der bewertet wird mit Noten. Also es wäre den Kindern nicht dienlich.
So. Richtig.
Ja.
Würde ich jederzeit so unterschreiben.
Ja.
Im Bereich der Schule sind, glaube ich, auch Bereiche oder Begriffe, die da sehr zentral sein können. Leistungsdruck und Leistungsangst.
Mhm.
Was ja im Grunde nichts anderes ist als die Angst vor dem Scheitern. Es wird eine Leistung von mir erwartet und ich habe Angst, dass ich die nicht erbringe oder nicht erbringen kann, obwohl ich es möchte. Und dann vielleicht auch niemand nach den Ursachen fragt, sondern einfach das Urteil erfolgt. Inakzeptabel, nicht bestanden, schlecht und so weiter.
Ja.
Wie es ja oftmals, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zum Schulkontext spannen, oftmals so ist. Die Note sagt ja nichts anderes aus. Es ist ja nur ein Urteil von sehr gut bis ungenügend. Und mehr wird darüber nicht gesprochen. Also mehr sagt die Note nicht aus. Und das ist ja genau das. Und ich glaube, dass so ein Umgang mit Leistung, wenn das kultiviert wird, und das wird es im Bereich der Schule, dann, dass das sehr, sehr förderlich ist im Allgemeinen für eine Entwicklung von Leistungsängsten und Leistungsdruck. Weil eben niemand fragt, okay, was ist denn hier passiert? Nicht die Frage, wie finde ich das oder wie ist das? Also dieses Bewertungsschema ist entscheidend, sondern was ist hier passiert? Warum ist das das Ergebnis? Und was hätte vielleicht zu einem anderen Ergebnis führen können?
Mhm.
Aber das ist eine Frage, die in Leistungskontexten generell oftmals nicht gestellt wird, sondern du hast eben deine Punktzahl oder das Ergebnis und dann ist die Frage, okay, wie finden wir das? Wie bewerten wir das? Ist die Leistung angemessen? Ist sie es nicht? Ist sie ausreichend? Ist sie es nicht? Bist du gut genug? Das ist ja dann ganz eng verknüpft dann auch, ne?
Ja.
Du bist gescheitert. Du warst nicht gut genug. Das wird ja auch nicht so kommuniziert, ne? Okay, diese Leistung, wenn wir schon im Bewertungsschema uns bewegen, diese Leistung war nicht so gut. Diese Leistung hätte besser sein können, sondern du bist gescheitert.
Ja.
Also selbst wenn die Leistung jetzt wirklich objektiv betrachtet nicht gut ist, macht das ja nicht, dass die Person weniger wert ist. Und ich glaube eben, das ist genau das zentrale Thema. Die Angst davor, weniger wert, weniger liebenswert, weniger wertschätzungswert zu sein, weil man eben eine Leistung nicht erbringen kann, weil die Leistung ganz, ganz, ganz eng verknüpft ist, gedanklich mit dem Wert als Menschen.
Ja. Eine andere Konsequenz ist, dass der durch diese Leistungsangst oder den Leistungsdruck ja auch den Zugang zu einem bestimmten Thema verwehrt, zu dem du vielleicht grundsätzlich bereit gewesen wärst, es dir anzugucken, es zu lernen. Dadurch, weiß ich nicht, gehen dann vielleicht Türen zu, durch die du hättest gehen können in deinem Leben.
Das ist, glaube ich, auch was ganz viele Menschen beschreiben, weshalb sie zum Beispiel auch Beruf und Hobby ganz klar trennen.
Mhm.
Weil sobald hinter dem, was sie eigentlich gerne tun, ein Leistungsanspruch steckt, macht es keinen Spaß mehr. Und die Gefahr, dass du dir dein Hobby damit kaputt machst, unter Umständen größer ist, als dass du beruflich aufblühst, weil du in deinem Beruf das tun kannst, was du gerne tust. Kann ich gut nachvollziehen. Halte ich persönlich für mich auch für sehr, sehr gefährlich. Ich würde auch nie mein Hobby mit dem Beruf verbinden wollen. Letztendlich machen wir Dinge auch gerne, auch aufgrund der emotionalen Komponente, die damit verknüpft ist. Also die Freude am Tun.
Hm.
Und die geht halt durch einen Leistungsanspruch ganz doll kaputt. Sobald ich irgendwie den Richter hinter mir spüre, der mir über die Schulter guckt und mir sagt, na, ist das so wirklich gut genug? Das ist was anderes, wenn ich sage, hey, weißt du, ich probiere jetzt einfach aus, ja. Und es ist egal, was dabei rauskommt. Alles, was dabei rauskommt, ist gut. Weil es geht mir um die Freude am Tun. Es geht nicht so sehr ums Ergebnis, es geht um den Prozess. Das ist ein Gedanke, der aber nicht funktioniert, sobald das Thema Leistung im Raum steht. Dann geht es nicht mehr um den Prozess und um das Entdecken, um das freie Exploren sozusagen, sondern dann steht da ein Ergebnis und das wird bewertet auf irgendeine Weise.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gehe da an sich mit. Ich habe nur gerade versucht, herauszuzoomen und eine objektivere Haltung einzunehmen und nicht mehr ganz so subjektiv kurios. Kommt natürlich auch mal darauf an, wie man den Begriff Leistung konnotiert. Wir haben vielleicht unsere auch etwas negativen Erfahrungen mit dem Thema Leistung gemacht, weil wir ein Bild davon haben, wie dieser Begriff in unserer Gesellschaft verwendet wird und was er auch für einen Druck und für unangenehme Gefühle erzeugen kann. Aber für andere Menschen wiederum kann Leistung ja auch was durchaus Positives bedeuten.
Ja, voll. So. Voll. Das ist ja auch nur der eine Aspekt. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf die Definition, die wir am Anfang gefunden haben, zurückgucken, da ist ja der Begriff Bewertung erstmal nicht, ja. nicht zentral, sondern es geht darum, dass man etwas einbringt mit einem bestimmten Ziel. Und das muss jetzt nicht unbedingt bewertet werden. Also sehe ich zumindest so. Das ist keine offizielle wissenschaftliche Definition.
Muss Leistung immer ein Ziel haben, ja?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, da können wir gerne drüber diskutieren, dass Leistung kein Selbstzweck ist, sondern dass sie an ein bestimmtes, damit verbundenes Resultat geknüpft ist. Die Erfüllung einer Aufgabe oder irgendein Ziel. Und auch bei der Erfüllung der Aufgabe kann es eben sein, dass es nur um das Hochgefühl geht, diese Aufgabe erfüllt zu haben. Aber dann ist es trotzdem ein Ziel.
Mhm. Und was ist, wenn irgendwas nebenbei so passiert und dann sagt im Nachhinein jemand, boah, da hast du aber wirklich was geleistet.
Ja, denk mal nach. Ich glaube wirklich, dass es schwierig ist, was zu finden, wo man Leistung einbringt, aber es kein Ergebnis gibt, kein Ziel, auf das man hinarbeitet.
Ich gehe spazieren.
Ja.
Und ich habe im Vorfeld mir keine Strecke vorgenommen. Ich habe mir keinen Weg und kein Ziel vorgenommen, sondern ich gehe einfach nur so spazieren. Und während ich das tue, bin ich so in dieser Tätigkeit versunken und es macht mir so eine Freude, dass aus einem 15-minütigen Spaziergang plötzlich 10 Kilometer werden. Und dann komme ich nach Hause und stelle fest, weil ich auf meine smarte Uhr gucke, boah, ich bin 10 Kilometer gelaufen. Und dann erzähle ich das meinem Freund und der sagt mir vielleicht, das ist aber ganz schöne Leistung. Mensch, dass du jetzt so lange läufst, hätte ich nicht gedacht, wow.
Mhm. Dann ist halt die Frage, inwieweit dann doch irgendwie ein implizites Ziel. Und wenn es nur im Kopf von dir und deinem Freund existiert, ne, wenn er in dem Moment, wo du das erzählst, so dieses, also unterschwellig so dieses Ziel erkennt, Bewegung ist gut. Mhm. Bewegung ist was Gutes, Bewegung ist gesund.
Okay.
Und hier hast du dahingehend etwas Gutes erreicht.
Mhm. Ja.
Und da hast du sozusagen Ressourcen eingebracht und hast dieses Ergebnis, auch wenn es im Vorfeld nicht klar definiert war, gebracht. Als Gegenthese. Das ist alles nicht wissenschaftlich geprüft.
Also, wenn man das jetzt auf eine Metaebene hebt, entscheidend ist immer ein grundsätzliches Schema, mit dem ich aufwachse, mit dem ich lebe, was ich im Kopf habe, in dem der Begriff Leistung irgendwo verortet ist und immer mit ganz bestimmten Dingen verknüpft ist. Also in dem Zusammenhang jetzt bei dem Beispiel, Bewegung ist gut. Das ist so das grundsätzliche Metaziel. Bewegung in meinem Leben ist gut. Und dann gehe ich spazieren, wollte eigentlich nur eine Viertelstunde spazieren gehen und aus einer Viertelstunde wären 10 Kilometer. Ja, und dann ist damit dieses grundsätzliche Ziel in meinem Leben, Bewegung, gesunder Lebensstil erfüllt. Kann man das?
Würde ich schon unterschreiben. Und ich würde halt auch sagen, zu Leistung wird es erst in dem Moment, wo eben entweder dieses grundsätzliche Ziel in deinem Kopf mit dieser Tätigkeit in Verbindung gebracht wird. Also wo es dann eben in diesem Zusammenhang aufploppt. So dieses, hey, ich habe, also Bewegung ist gut, Bewegung ist gesund und ich habe dahingehend heute etwas geleistet. Auch wenn du es dir nicht im Vorfeld gesetzt hast, das Ziel, aber es ist eben trotzdem ein Ziel, was du sozusagen zufällig erreicht hast.
Das ist, glaube ich, der Punkt, genau. Es gibt etwas Zielgerichtetes, ich kann mir bewusst etwas vornehmen und ich arbeite auf eine Leistung hinaus oder auf ein Ergebnis, aber eine Leistung kann auch zufällig passieren.
Ich denke schon.
Okay.
Cool. Ich bin keine Fachfrau.
Wir haben jetzt schon einige Settings und Situationen angeschnitten, in denen Leistung im Alltag eine besondere Rolle spielt. Im Prinzip überall dort, wo etwas erzielt wird, wo etwas erbracht wird, wozu Energie aufgebracht wird, entweder ja zielgerichtet, bewusst oder auch manchmal zufällig. Aber irgendwo geht es immer auch darum, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Also zurück zu dem Beispiel, meine Anforderung an mich selbst, an mein Leben ist, mich ausreichend oder viel zu bewegen. Oder wo Aufgaben ganz offiziell und explizit gestellt werden, also in der Schule, in der Arbeit. Oder sich auch zu positionieren oder sich hervorzutun. Ich glaube, Leistung spielt besonders da eine Rolle, wenn es um ein Weiterkommen geht, wo es um Weiterentwicklung geht oder wo Leistung identitätsstiftend ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich bin Professor an einer Uni.
Wirklich?
Ja. Ich habe es noch nie verraten.
Mensch, wie lange kennen wir uns jetzt?
Und zwar bin ich Professorin, möchte ich betonen, für Literaturwissenschaften. Ja?
Krass.
Und zu meinen Anforderungen, zu meinen Aufgaben, zu meiner Identität gehört, viele Bücher zu lesen, mich mit Literatur auszukennen, darüber zu forschen, aber eben auch selber zu publizieren, wissenschaftliche Arbeiten anzufertigen. Und wenn ich eine neue Arbeit geschrieben habe, dann bestätigt das meine Identität als Literaturwissenschaftlerin. Genau. Also der Begriff Leistung kann identitätsstiftend sein. Er kann aber auch bedeuten, dass ich anhand von Tätigkeiten, anhand von Ergebnissen feststelle, ah, das sind meine Ressourcen, das kann ich besonders gut. Was ja auch zu einem Selbstvertrauen führen kann. Genau.
Das ist, finde ich, vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen zum Thema Selbstwert und Leistung. Ich finde es eben wichtig, dass es nicht per se was Schlechtes ist. Und ich glaube auch gar nicht möglich, dass man das völlig voneinander löst. Aber was ich kritisch finde, ist eben, wenn ich den eigenen Selbstwert zu stark an der Leistung festmache und damit im Zusammenhang steht ja auch, welchen Einfluss hat ein Scheitern für mich? Weil wenn ich das tue, wenn für mich Selbstwert und Leistung sehr, sehr, sehr stark verknüpft ist und dann scheitere ich, dann kann das vernichtend sein. Und da sehe ich persönlich das Problem. Egal, ob das jetzt von außen suggeriert ist oder ich nur meine inneren Anforderungen nicht erfülle. Aber in dem Moment, wie geht es mir damit, wenn ich feststelle, okay, ich bin hier gescheitert? Kann ich dann sagen, okay, ist nicht optimal gelaufen und neutral oder sachlich darauf schaue, dann sagen, woran lag's? Was kann beim nächsten Mal besser laufen? Oder ist es für mich vernichtend? Ist es zerstörerisch, weil ich daran zerbreche, weil ich gefühlt mit diesem Scheitern, mit diesem Versagen mir unglaublich strenge Urteile auferlege und nichts mehr als Mensch nichts mehr wert bin. Und da sehe ich den großen, großen, die große Gefahr. Und nicht so sehr an, weil alles, was du sagst, dem stimme ich zu, dass Leistung durchaus eine gute Berechtigung auch hat bei Identitätsstiftung, ne? Sich selbst kennenlernen, sich selbst in der Welt verorten. Wo stehe ich, wo liegen meine Stärken auch? Ja. Kritisch wird es eben erst dann, wenn ein Nicht-Können, ein Nicht-Leisten zum eigenen Todesurteil fürs Selbstwertgefühl wird und ich dann eben nicht wieder aufstehen kann, lange Zeit, weil ich eben denke, okay, ich bin hier gescheitert, ich werde wieder scheitern, weil ich einfach unfähig bin.
Das ist die eine Seite, das ist das Selbstbild. Reden wir mal vom Fremdbild.
Ja.
Also, ne, das eine bedingt das andere. Wenn ich selber zu mir sehr streng bin, meinen Selbstwert an Leistung ausschließlich oder sehr, sehr stark knüpfe, kann das natürlich auch Einfluss darauf haben, wie ich auf andere Menschen blicke. Und ich glaube, wenn ich jemand bin, der auch den Wert anderer Menschen sehr stark an erbrachte Leistungen knüpfe, dann kann das natürlich auch die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen schwierig machen. Dass ich vielleicht weniger offen, interessiert, weniger empathisch auf Menschen zugehe, weil meine Sympathie davon abhängt, welches Leistungsbild ich von ihnen habe. Ja. Also ich bewege mich glücklicherweise nicht in solchen Kreisen, aber man macht ja seine Erfahrungen trotzdem. Es gibt Menschen, es gibt Personenkreise, da werden Gespräche geführt im Sinne von mein Haus, mein Boot, mein Job, das verdiene ich. Da wird aufgezählt, was man in den Tagen zuvor alles so geleistet hat.
Mhm. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge.
Ja, hatten wir.
So dieses Status demonstrieren.
Genau, das war.
Und dass letztendlich dann eben auch die Frage dahinter steht, also die ich mir dann stellen würde, warum empfindet derjenige diese Not,
ja,
dass er mir jetzt beweisen muss, dass er wertvoll ist. Was ja eben auch für einen ganz, ganz starken Selbstzweifel stehen kann. So dieses, ich muss erstmal klar machen, wenn ich auf neue Leute treffe, die mich tendenziell wahrscheinlich eher abwerten grundsätzlich. Ich muss denen erstmal zeigen, dass ich was wert bin. Ich muss mich erstmal behaupten. Weil irgendwie die Überzeugung nicht da ist, dass ich auch so als wertvoll wahrgenommen werde, wenn ich nichts demonstriere, nichts bewusst demonstriere.
Hm. Auch das gibt's.
Da kann man jetzt auch eine Perspektivänderung vornehmen, dass die das gar nicht bewusst machen, um dich zu beeindrucken, sondern weil es einfach die Dinge sind, die ihr Leben und ihren Alltag ausmachen, dass gar kein Ziel dahinter steht, dass es gar nicht darum geht, erstmal irgendwie einen Selbstwert zu demonstrieren vor dem anderen, sondern einfach aus dem Bauch heraus das erzählt, was das eigene Leben ausmacht. Und das sind dann eben diese Dinge, weil man vielleicht sehr viel arbeitet oder weil man eben, ja, keine Ahnung, viel Zeit in seinem Haus verbringt und dann eben auch seine Freizeit damit füllt oder, keine Ahnung, ein krasses Hobby hat oder so. Und es geht gar nicht darum, das Gegenüber zu beeindrucken, sondern einfach nur daran teilhaben zu lassen.
Ja, ist halt immer die Frage, welches Ohr hört das gerade?
Ja, ja.
Wie nehme ich das auf? Welche Punkte in mir, welche Themen in mir rührt das vielleicht an?
Mhm.
Und projiziere ich das jetzt auf diesen Moment, in dem mir irgendjemand etwas von seinem Leben erzählt und ich fühle mich aufgrund meiner persönlichen Themen, weiß ich nicht, Minderwertigkeitskomplexe, whatever, dadurch angegriffen?
Mhm.
Das ist das eine. Und das andere ist aber, wie bringt mein Gegenüber das rüber? Wie erzählt er über sein Leben? Das kann man ja auch nicht immer steuern. Oder nur, weil das bei dem einen so arrogant rüberkommt, ist es ja nicht arrogant gemeint.
Nee.
Beide Seiten gehören dazu, damit es am Ende ein offenes Gespräch bleibt, damit der eine dem anderen noch zuhört und der andere durch seine Worte nicht eine Tür zuschlägt.
Ja, ja, das ist gerade als Sender relativ wenig Macht. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, der Empfänger ist letztendlich derjenige, der entscheidet. Ich finde auch nicht, dass das den Sender von jeder Verantwortung entbindet. Die Reaktion, die am Ende darauf erfolgt, auf das, was du sagst, die liegt nicht bei dir als Sender.
Ja.
Die liegt beim Empfänger, nämlich eben auf was für einem Ohr hört er das gerade und wie ist er bereit, seinen eigenen ersten Impuls zu reflektieren, bevor er reagiert. Das ist die eine Sache. Die andere, an die ich gerade denken musste, war zu der Frage, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht. Ich glaube, es ist wichtig, um das Gespräch nicht da in irgendeine Richtung verhärten zu lassen oder dass einer sich einschüchtern lässt und der andere es vielleicht gar nicht mitbekommt. Auf der einen Seite transparent zu sein, auf der anderen Seite aber eben auch wertschätzend zu bleiben. Also du willst ja, wenn du diese Rückmeldung gibst, auch was erreichen. Du willst den anderen ja jetzt wiederum nicht erschrecken oder verschrecken, indem du jetzt sagst, du, das ist mir gerade, ich habe das Gefühl, du versuchst dir gerade mir was zu beweisen oder so. Das ist ja auch nicht unbedingt zielführend in dem Moment. Ich glaube, das hängt doch immer sehr von der Beziehung ab. Wie viel ist es jetzt gerade wert, dass man diese Leistung erbringt, an der Beziehung zu arbeiten, indem man eben diese Rückmeldung gibt. Das ist die eine Sache, dass die Beziehung an sich, die andere ist die Situation. Gibt es die Situation her? Ich würde gerne auch noch über Leistung in privaten Beziehungen sprechen, weil es geht ja bei Leistung, wenn auch das wahrscheinlich der dominanteste Bereich ist, geht es ja nicht immer nur um den Arbeitskontext, sondern wir leisten ja auch im privaten Bereich Dinge füreinander. Ne? Also wir haben ja Erwartungen an unsere Mitmenschen, auch im privaten Kontext, und wir sind bereit, bestimmte Dinge auch für unsere Mitmenschen zu leisten, auch im privaten Kontext. Und ja, was weiß ich, ganz praktische Dinge, ja, eben, ich leihe dir mein Auto oder ich helfe dir beim Umzug oder sowas, aber eben auch die zwischenmenschlich-emotionalen Ebenen, ne? Bin ich bereit, mir Zeit für dich zu nehmen, die Ressourcen aufzubringen, dir interessiert und wertfrei zuzuhören, wenn du jetzt ein Problem hast oder sowas. Auch das sind ja Leistungen,
ja,
die unglaublich wichtig sind, die erbracht werden, die aber, glaube ich, schnell mal runterfallen. Also ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt das Erste, was einem einfällt, wenn man an Leistung denkt.
Ja, da sind wir beim Punkt, wo wird die Wichtigkeit von Leistung unterschätzt, oder? Und wo wird es überbewertet? Können wir da jetzt so hingehen?
Ich finde, das ist ein guter Übergang genau dazu. Ja. Also, bring das mal auf den Punkt. Was sagst du denn, wo wird denn die Wichtigkeit von Leistung unterschätzt, beziehungsweise wo überbewertet?
Na, eine Antwort hast du ja gerade schon geliefert. Also, was das Zwischenmenschliche angeht, Perspektivwechsel, füreinander da sein, sich in den anderen hineinversetzen, auch emotionale Zustände gemeinsam zu halten, auszuhalten.
Mhm.
Also Beispiel, dem einen geht's gerade einfach nicht gut. Hat gerade eine scheiß Phase in seinem Leben oder ist irgendwie niedergeschlagen. Und dann ist es schon auch eine Leistung von dem anderen, von dem Partner meinetwegen oder von der Freundin, sich dann nicht einfach gleich aus dem Staub zu machen, weil er oder sie sich denkt, das ist mir zu anstrengend, sondern gemeinsam diesen Zustand vielleicht zu halten. Das heißt nicht, dass man mitleiden muss und dass man automatisch auch mit niedergeschlagen sein muss, aber für sich selbst die innere Haltung zu haben und dem anderen auch rüberzubringen, es ist okay, dass es dir gerade so geht. Du musst mir hier nichts beweisen oder du musst dich nicht verbiegen, sondern ich bin da.
Ja, das finde ich auch, ich bin da, Punkt.
Ja.
Also egal, was du jetzt möchtest, ob du das so verarbeiten möchtest, indem wir rausgehen und Party machen oder ob wir einfach still zusammen rumsitzen und so einfach das Dasein teilen und man so halt bietet, ist ja völlig wurscht, aber man ist da.
Genau.
Man zeigt die Präsenz, die Bereitschaft. Das ist die andere Seite, finde ich, die ich manchmal mitbekomme und die ich so ein bisschen kritisch finde, das ist, wenn Leute an sich schon sagen, oder das Gefühl haben, sie haben schon viele Freunde oder zumindest eine Handvoll und trotzdem diese tiefe Überzeugung, wenn ich Probleme habe, muss ich die mit mir alleine ausmachen, weil ich kann doch meine Freunde nicht mit meinem Scheiß belästigen. Ja, hat ja jeder mit sich selber genug zu tun, da muss ich ja jetzt nicht auch noch ankommen und irgendwen belasten mit meinem Kram.
Ja.
Die aber wiederum auf der anderen Seite durchaus bereit wären, das für andere zu tun, aber sich selbst das nicht zugestehen. Also eine Leistung, um es mal darauf wieder zurückzuführen, zu erbringen, aber nicht zu erwarten. Aber letztendlich sollten Freundschaftsbeziehungen ja symmetrisch sein. Das heißt, was ich bereit bin zu geben, sollte ich vielleicht auch bereit sein zu nehmen.
Hm.
Und dann sehe ich ja, inwieweit meine Freunde bereit sind, mir das zu geben, was ich selbst geben würde. Und naja, wenn das jetzt nicht der Fall ist, wenn ich Dinge gebe, die ich aber nicht bekomme, wenn ich sie brauche, dann vielleicht auch mal die eigenen Freundschaftsbeziehungen kritisch zu hinterfragen.
Daran schließt sich für mich auch an, eine Leistung im zwischenmenschlichen Kontext in Freundschaften es auszuhalten, wenn die andere Seite mir auch einfach mal eine Rückmeldung gibt, bis hin zu einer Kritik.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Ich will gar kein Bewertungsschema aufmachen. Es kann ja auch einfach sein, dass zwei Leute, die sich an sich gut verstehen, einfach trotzdem unterschiedliche Vorstellungen von Freundschaftsbeziehungen haben. Ne? Für mich bedeutet eine Freundschaft in erster Linie, dass wir irgendwie zusammen Spaß haben und dass wir weggehen und was erleben. Und für dich bedeutet es vielleicht eben auch in dieser konkreten Beziehung, das kann ja auch bei jeder Freundschaft nochmal ein Stückchen anders sein, dass wir eben einander auch halten, wenn es uns nicht gut geht. So, und auch das kann ja mal hinterfragt werden. Das heißt ja jetzt nicht, ich will damit auch nicht sagen, du bist ein guter Freund, du bist ein schlechter Freund, sondern einfach die Freundschaft in diesem Bereich hinterfragen, haben wir eigentlich beide die gleiche Vorstellung von dieser Beziehung, von dieser konkreten Beziehung hier.
Ja. Ein Punkt, den möchte ich vielleicht noch nennen. Nehmen wir ein schulpflichtiges Kind. Ich finde, es ist eine große, große Leistung von einem kleinen Stift, sage ich jetzt mal, der aus dem Kindergarten kommt. Da wirst du vielleicht auch schon so langsam herangeführt, wie das sein könnte in der Schule. Aber trotzdem weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, was das einfach für eine riesige Lebensveränderung war. Plötzlich aus dem Kindergarten, wo alles noch ein bisschen behüteter war und spielerischer, plötzlich in den Schulalltag zu kommen und du mehrere Stunden still sitzen musst, du musst aufmerksam sein, du musst irgendwie an alle deine 7 Sachen denken, darfst deine Materialien nicht vergessen, musst immer freundlich und nett zu den Kindern und Lehrern sein. Und gleichzeitig ja aber diesen ganzen Stoff, der auf dich einprasselt, irgendwie verarbeiten und behalten. Dann kommst du nach Hause, da musst du auch wieder funktionieren, weil Mama und Papa von der Arbeit kommen, ihre eigenen Themen haben. Dann muss man noch irgendwo hingefahren werden, dann steht noch, Sport an oder einkaufen. Dann muss ich als Kind den Versuchungen im Laden widerstehen, bin eigentlich schon hundemüde, muss dann trotzdem noch die ganze Zeit unterwegs sein. Ich skizziere jetzt den Standard-Tagesablauf eines wohlsituierten, privilegierten Kindes, ja. Und komme nach Hause und muss dann wieder stillsitzen, muss mich dann wieder benehmen am Armbrusttisch und irgendwie allen Anforderungen, die diese erwachsene Welt so hat, erfüllen. Und bin einfach fertig. Oder bei Tieren. Bestes Beispiel, ich bin selber Hundehalterin und denke mir ganz oft, Gott, was meine Hündin Kaya vielleicht alles so leistet den Tag über, ja, oder was sie auch ertragen muss, was ich nicht immer auf dem Schirm habe. Ich versuche wirklich mein Bestmögliches. Trotzdem kann ich am Ende des Tages nicht in diesen Hund hineingucken. Und ich empfinde es als krasse Leistung, dass dieser Hund sich unserem Alltag, unserem Leben anpasst, unseren Zeiten so und bestimmt in einigen Momenten seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. So, das sind so Sachen, die ich sehe und die bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele andere Menschen sehen. Ich schließe dich damit ein. Aber ich glaube, im Allgemeinen betrachtet sind das so Kompetenzen oder Leistungen, die Lebewesen erbringen, die ja eigentlich manchmal auch gar nicht gesehen werden oder unterschätzt werden.
Ja, weil es Anpassungsleistungen sind, ne?
Genau.
Und die fallen immer nur dann auf, wenn sie nicht erbracht werden.
Ja, richtig.
Wenn halt irgendwer unbequem wird.
Richtig.
Weil er sich eben nicht einpassen kann in dieses Erwartungsraster. Um es mal ganz knüppelhart zu formulieren.
Hast du einen Bereich, wo Leistung überbewertet wird?
Naja, letztendlich haben wir darüber auch schon gesprochen. Also überall da, wo das Gefühl des Selbstwertes sehr, sehr stark an die eigene Leistung geknüpft ist. So, also wenn ich scheitere, dann bin ich nichts wert. So, dadurch entsteht Leistungsangst und das Scheitern wird zu einer starken Bedrohung für meinen Selbst. Ja, und ist dadurch eine Ursache für Angst. Leistungsdruck, Leistungszwang. Ich muss mich beweisen, damit ich wertvoll bin.
Ja.
Oder unauthentische Selbstdarstellung. Das ist das, was du vorhin auch schon hattest. Ich erschaffe ein Bild von mir, präsentiere mich vor anderen als überlegen. Gegebenenfalls gleichzeitig Entwertung von anderen. Also wenn ich Leistung, vielleicht können wir das nochmal kurz thematisieren. Wenn ich meinen Selbstwert sehr stark an meine eigene Leistung knüpfe, dann kann es eben auch passieren, dass dadurch, dass wir ja oft im sozialen Vergleich auch stehen, also im Vergleich mit unseren Mitmenschen, ob es jetzt im Arbeitskontext ist oder vielleicht sogar auch im privaten Kontext hin und wieder, wenn ich die große Not sehe, mich da beweisen zu müssen als wertvoll, dann kann es eben auch passieren, dass ich gleichsam, um meine Position stabiler zu machen, meine mich umgebenden Menschen entwerte, indem ich überkritisch bin, indem ich vielleicht über sie lästere, im schlimmsten Fall Dinge anbringe, die nicht mal so ganz wahr sind.
Ja.
Einfach, ja, um meine eigene Position zu festigen, damit ich nicht das Schlusslicht bin, sozusagen, aus man könnte jetzt fair, also überfair, man könnte wohlwollend sagen, aus Selbstschutz. Man könnte es aber auch kritisch sagen, es ist absolutes Arschlochverhalten. Was aber natürlich auch, ich will ja mal keine Bewertungsschema aufmachen, es kommt ja irgendwo her. Warum empfindet derjenige so? Warum empfindet er die Not, sich selbst über andere zu stellen? Sich selbst möglichst hoch, andere möglichst niedrig. Das ändert aber nichts daran, dass man mit solchen Menschen nicht gerne was zu tun hat. Ja, das sehe ich noch sehr kritisch, wenn man als kritischen Auswuchs dessen, wenn Leistung sehr stark an das eigene Selbstbild und an das eigene Selbstwertgefühl geknüpft ist.
Ja. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, es gibt eine Sonnenseite und es gibt eine Schattenseite von Leistungen und es gibt so einen eigenen Farbton, so habe ich das genannt. Alles, was so zur Sonnenseite gehört, ist im Prinzip, ja, das um das jetzt zusammenzufassen, was wir alle schon gebracht haben, so das gesunde Maß oder die positiven Bedeutungen, die in Verknüpfung stehen mit Leistungen. Also es hat ja auch was mit Selbstverwirklichung beispielsweise zu tun, ne? Ressourcen erkennen, Ressourcen stärken, sich verorten, wie du gesagt hast. Das kann ich gut. Und es kann ja auch, wenn ich eine Leistung erbringe, ein Gefühl der Zufriedenheit, der Verbindung zu sich selbst entstehen. Ich bin selbstwirksam. Ich erlebe mich selbst in einer bestimmten Tätigkeit. Das macht mich zufrieden und ich erfreue mich an dem Ergebnis. Und vielleicht auch, dass ich einen Mehrwert für andere Menschen habe, wenn ich etwas leiste. Die Schattenseite, wie wir auch schon gesagt haben, dieses sich nur noch orientieren an Leistungen, sich daran messen, es kann auch zu einer Erschöpfung führen, es kann auch zu einer Aufopferung führen, wenn man immer nur permanent für etwas anderes da ist oder für andere da ist und leistet. Und die Schattenseite kann aber auch sein, dass wenn Leistung unterschätzt oder nicht gesehen wird, dass ich mich nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt fühle, weil ich nie eine Rückmeldung dafür
bekomme. Ja, oh ja.
Nie ein Feedback. Und um so den eigenen Farbton zu schaffen, um die goldene Mitte in Bezug auf Leistung zu finden, finde ich bestimmte Fragen ganz wichtig, die man sich immer mal wieder stellen kann in Bezug auf sich selbst, was es Selbstbild angeht, aber auch das Fremdbild, die würde ich gerne mal kurz nennen und ich glaube ganz fest, dass dir dazu auch noch was einfällt oder du was ergänzen kannst. Also sich immer mal wieder zu fragen, was möchte ich leisten? Was kann ich leisten? Lasse ich die Bedeutung meiner Leistung fremd bestimmen oder bestimme ich sie selbst?
Ich finde es ganz wichtig, auch dass du trennst zwischen was kann ich leisten und was möchte ich leisten? Weil ich finde diese Frage ganz wichtig. Muss ich alles wollen, was ich könnte?
Ja, ja.
Oder kann ich auch mal sagen, oh nö, das könnte ich zwar leisten, aber mit dem Blick auf mich und auf meine Bedürfnisse möchte ich das gerade einfach nicht, weil ich hier lieber eine Grenze ziehe.
Ja.
Für mich in dem Moment. Um eben zu demonstrieren, es sollte nicht die Norm sein, es sollte nicht in Ordnung sein, dass wir permanent unsere eigenen Grenzen überschreiten in diesem Arbeitskontext hier, nur um die anderen noch vor der noch größeren Welle, die sonst auf sie schwappt, zu schützen. Wenn permanent die Wellen so hoch sind, dann ist halt nicht die Lösung, dass wir alle über unsere Grenzen gehen, sondern man muss vielleicht auf struktureller Ebene sich was verändern. Das kann nicht die Lösung sein, dass wir uns aufopfern zum Schutz des Teams, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt.
Eine andere Frage, um den eigenen Farbton, um die eigene Mitte, um so ein gesundes Verhältnis zum Begriff Leistung zu finden, wäre vielleicht auch noch, auf welche Art und Weise kann Leistung wertgeschätzt werden? Auf welche Art und Weise wertschätze ich meine eigene Leistung? Und auf welche Art und Weise erfahre ich Wertschätzung von außen? Also sei es materiell, ideell oder
Ganz wichtiger Punkt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also auch bei sich selbst. Dass man eben nicht so, geschafft, abgehakt, auf zum Nächsten.
Ja.
Und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn man das Bedürfnis hat, also was wir alle haben, ne, also das Bedürfnis nach Rückmeldung. Das ist ja kein Mimimi, sondern wir wollen alle auch für das wertgeschätzt werden. Das ist ja auch ein Teil des Gesehenwerdens. Wir wollen alle gesehen werden in dem, was wir sind, in dem, was uns ausmacht, in dem, was wir leisten. Und ich finde es total wichtig, dass wir sowohl uns als auch anderen das zugestehen. Dass wir gucken, was leisten andere und wie kann ich das wertschätzen, aber eben auch das als unstimmig empfinden, wenn wir merken, ey, wir leisten hier irgendwie was Krasses, es interessiert keine Sau.
Ja, ich finde Rückmeldung, Feedback, Wertschätzung ist auch die Voraussetzung dafür, dass ich weiß, was kann ich denn leisten?
Ja. Ja, formt auf jeden Fall das Selbstbild mit.
Ja. Und auch die Frage zum Thema gesunde Haltung, zur eigenen Leistung oder zur Leistung von anderen, wie entstehenden Erwartungshaltungen, welche Erwartungen existieren bei einer bestimmten Tätigkeit an die Leistung? Sind die gerechtfertigt? Sind die begründbar? Sind die verhältnismäßig? So, genau.
Also ich glaube, ein konstruktiver Umgang mit Leistung ist ganz vielfältig möglich. Ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sensitiv sich gegenüber bleibt. Also überall da, wo man das Gefühl hat, man kommt zu Schaden, oder auch wo man das Gefühl hat, andere kommen zu Schaden. Dann ist das ein guter Indikator dafür, dass vielleicht meine Beziehung zu Leistung nicht unbedingt die positivste ist und dass ich die vielleicht mal überdenken sollte. Also habe ich Angst vorm Scheitern zum Beispiel sehr stark, oder habe ich die Neigung zum Lästern? Und wo kommt das her? Grundsätzlich glaube ich, ist es oft ein individuelles Aushandeln mit sich selbst und innerhalb der eigenen Beziehungen. Was erwarte ich von mir selber? Was erwarte ich von meinen Mitmenschen? Was erwarten meine Mitmenschen von mir? Und bin ich bereit, das zu leisten? Oder eben nicht? Welchen Leistungsanspruch habe ich an mich in meinem beruflichen Kontext? Und warum habe ich den? Und ist das eine gesunde Ausprägung? Oder erwarte ich viel zu viel von mir? Vielleicht sogar mehr, als meine Kollegen oder mein Chef erwarten würden. Und ich gehe trotzdem immer noch die extra Meile sozusagen, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Haben wir eigentlich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich finde es ganz wichtig, den eigenen Selbstwert nicht zu stark an die eigenen Leistungsansprüche zu knüpfen, beziehungsweise auch an äußere Leistungsansprüche zu knüpfen. Und die Überzeugung zu verinnerlichen, dass der eigene Wert als Mensch, also auch im sozialen Kontext, die eigene Liebenswürdigkeit sozusagen, nicht von einem Fehlschlag gemindert werden. Und auch nicht, wenn einem das von außen suggeriert wird. Weil das gibt's ja auch, dass dir jemand ganz klar sagt, du bist unfähig.
Ja. Ja, da spielt für mich auch der Begriff Fehlerkultur mit rein.
Ja.
Also habe ich oder meine Mitmenschen, sei es jetzt auf Arbeit oder sonst wohl, eher eine positive oder eine negative Haltung zu Fehlern? Also was für eine Fehlerkultur leben wir?
Ja.
Also heißt es automatisch, wenn ich einen Fehler mache, dass ich weniger oder nichts geleistet habe? Oder ist der Fehler an sich, aus dem ich lerne, auch schon wieder eine Leistung?
Weil ja, ich ja sehr guter Ansatz für mich.
Mich weiterentwickle.
Ja. Und ich glaube, also ja, finde ich super. Und ich glaube aber gleichsam, dass es gar nicht so leicht ist, sich davon abzugrenzen. Wenn du jetzt in so ein toxisches Arbeitsumfeld kommst, was sehr wenig wohlwollend mit Fehlern umgeht,
ja,
dann trotzdem seinen Standpunkt zu behalten, seinen innerlichen zu sagen, Fehler gehören dazu. Fehler sind eine Chance zum Lernen, zum sich weiterentwickeln.
Wobei ich glaube, dass man nicht in allen Bereichen einfach so sagen könnte, Fehler passieren. Das ist nicht so schön.
Ja, ich seh gerade den Chirurgen offen.
Genau.
Ah, naja. Beim nächsten klappt es vielleicht.
Also nicht umsonst ist diese Ausbildung zum Arzt oder Chirurgen sehr, sehr, sehr lang, dass dann bestmöglich keine Fehler im OP passieren. Aber ja, davon mal abgesehen.
Ja, ich glaube, die Verantwortung ist eine andere und die Folgen sind schwerer. Und trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch Chirurgen keine Präzisionsmaschinen sind.
Mhm.
Eine wichtige Frage im konstruktiven Umgang mit Leistung ist, finde ich, immer unabhängig vom Umfeld, wie zufrieden bin ich selbst mit mir? Und das ist nicht unbedingt ans Ergebnis gekoppelt, sondern auch sehr an die Frage, habe ich denn alles gegeben, was ich geben wollte?
Mhm.
Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann finde ich, ist das schon ein Grund, eben das zu akzeptieren. Und mich zumindest nicht zu zerfleischen für das Ergebnis. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dass ich darauf achte, dass ich das Ergebnis trotzdem nicht eine zerstörerische Kraft entfalten lasse.
Ja.
Ich habe versagt, sondern mit Nüchternheit darauf schaue und gucke, okay, woran lag es denn?
Mhm.
Vielleicht auch, woran lag es, dass ich nicht bereit war, hier mehr zu machen?
Mhm.
Warum hatte ich keine Leistungsmotivation in dem Moment? Weil auch die muss ja erstmal da sein. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich die habe.
Ja. Ja, und wiederum, wenn ich das ergänzen darf, Teilleistungen, so klein sie vielleicht auch sein mögen, können ja trotzdem motivieren, um an etwas zu arbeiten. Banales Beispiel, ich denke gerade an meinen Garten. Das erste Gartenjahr war recht erfolgreich, erstaunlicherweise, ja, obwohl ich noch nie wirklich zielgerichtet und mit Plan Gemüse angebaut habe. Mhm. Und das zweite Jahr war er mau. So, da gab es zwei Gemüsesorten, die haben gut funktioniert, der Rest, naja, so lala. Aber diese zwei Gemüsesorten, die waren für mich schon Leistungserbringung genug sozusagen. Oder ich habe während des Anbaus dieser zwei Gemüsearten so viel gelernt und ja dann irgendwie auch geleistet, dass es mich fürs dritte Jahr umso mehr motiviert hat. Also ich kann durch diese zwei Gemüsearten, durch diese erbrachte Leistung, über das, was nicht so geklappt hat, eher hinwegsehen. Und es motiviert mich dazu, einfach weiterzumachen.
Das finde ich eine sehr gesunde Haltung. Dann eben dich so über deine quantitativ gesehen eher geringen Erfolge zu freuen, den Fokus darauf zu legen, weil die ja eine positive Folge mit sich bringen. Und dadurch eben auch fähig zu sein, das Negative, muss ja nicht sagen ausblenden, aber zumindest mit Gleichmut zu betrachten.
Ja.
Weil das, was gut gelaufen ist, eben so gut gelaufen ist, dass du es eben auch genießen konntest.
Ja, beziehungsweise kann ich Erkenntnisse aus dem, was gut gelaufen ist, ziehen und übertragen auf das, was nicht so gut gelaufen ist. Ja. Genau, also draus lernen.
Ja.
So, und das auf den anderen Bereich anwenden. Genau. Aber, wir reden jetzt vom Garten. Ich sage nicht, dass mir das immer und in allen anderen Bereichen gelingt. Das war's für diese 14. Episode zum Thema Leistung. Ich bin ja jetzt noch dran.
Ich stelle die Frage. Du kannst doch nicht einfach anfangen zu erzählen.
Bitte.
Mensch. Komm mal hier hin.
Dazu muss ich scrollen.
Das wäre mir vor allem nicht mal aufgefallen. Das wäre für mich doch normal gewesen. Wir sind jetzt an dieser Stelle im Gespräch, deswegen scrolle ich da auch hin. Ja. Vorher waren wir nochmal oben bei der Leistungsmotivation. Und deswegen, ich amüsiere mich gerade echt über meinen eigenen Knall, weil ich hätte es nicht gemerkt. So, jetzt mal wieder ernst und seriös. Das ist immerhin ein seriöser Podcast.
Ja, wir müssen jetzt auch langsam wirklich zum Ende kommen. Der Hund hat Hunger.
Oh, okay. Dann für Kaya. Dann bleibt jetzt nur noch eine Frage. Über welches Thema möchtest du denn beim nächsten Mal sprechen?
Ich wusste es bisher nicht. Es ist ab und zu mal aufgeploppt in der Nicht-Vorbereitung auf diese Episode. Ich wusste so, wir müssen ja langsam mal wieder dann und dann nehmen wir auf. Dann taucht ja irgendwann diese Frage auf. Aber ich habe es immer verworfen. Ich habe mich immer aus dem Staub gemacht innerlich. Und ich sage jetzt spontan, weil dieser Begriff ganz oft schon in dieser Episode hervorkam, Freundschaft. Das nächste Thema wird sein Freundschaft.
Sehr schön. Machen wir.
Gut. Damit schließen wir diese Episode ab. Schicken beste Grüße raus. Wünschen euch entspannte, freie, Feiertage. Je nachdem, worauf ihr euren Fokus legt. Ob aufs Feiern oder aufs Frei. Ihr merkt schon, Weihnachten ist nicht so mein Ding. genau. Gehabt euch wohl.
Tüdelü.
Subjektiv kurios.